Hallo und willkommen zurück bei Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die abends so wie wir auf dem Sofa sitzen und denken, ah, die eine Reihe noch. Ich bin Sophia und ich arbeite in der Maschenfein-Redaktion. Maschenfein ist der Online-Shop rund ums Stricken. Mit der schönsten Wolle, dem tollsten Zubehör, vielen, vielen Strick- und Häkelsets, tollen Anleitungen und jeder Menge Inspiration. Für diese Folge habe ich euch wieder einen Gast mitgebracht. Ich persönlich finde das immer total spannend, wie der Werdegang von Strickdesignerinnen und Designern ist. Deswegen habe ich mich letzte Woche virtuell mit Sharon Manninger getroffen, die ihr bestimmt als Kleinigkeitenliebe von Instagram kennt. Wir haben schon einige ihrer Anleitungen als Strickset bei uns eingestellt. Das Wiesenblumenmuster sagt bestimmt der ein oder dem anderen von euch etwas. Was ich bei Sharon so toll finde, ist ihr Themenmix. Ich habe von ihrem Instagram-Profil zum Beispiel genauso Ideen für Strickprojekte mitgenommen wie Inspiration für den eigenen Garten. Und von ihren schönen, stimmungsvollen Fotos fange ich jetzt gar nicht erst an. Die sind nämlich wirklich richtig, richtig toll. Ich würde also vorschlagen, holt euch euer Strickzeug, macht es euch gemütlich und ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Sharon.
Hallo.
Jetzt müssen wir schon beide lachen, weil wir hier schon eine ganze Weile am Tüdeln waren irgendwie mit dem Ton. Das, ja, habe ich ja schon mal in der Folge gesagt, begleitet mich schon das ganze Jahr über. Und jetzt dachte ich, jetzt hätten wir endlich die Lösung gefunden. Aber haben uns die Mikrofone einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt hören wir uns endlich. Ich freue mich total,
dass wir
beide uns hier heute treffen, virtuell, und ein bisschen erzählen. Wir haben uns ja das erste Mal in echt gesehen bei der H&H im März.
Ganz genau, ja, da standet ihr. Also ich glaube, ein Teil von eurem Team war da vor Ort. Genau. Ne? Ihr wart nicht alle, glaube ich, aber ein paar. Oder wart ihr alle da? Ich weiß gar nicht.
Nee, wir waren nicht alle da. Unsere Entwicklerin war nicht da. Marisa, Sandra, Luisa, Jule und ich, wir waren vor Ort und wir haben uns beim Stand von BC, glaube ich.
Ja, Soulwool, genau.
Soulwool, genau.
Genau, ja.
Haben wir uns gesehen und da musste ich dich direkt ansprechen.
Ja, das war schön. Genau.
Wir haben es ja eben gerade schon in unserem kurzen Vorgespräch, als wir mal nicht über den Ton geredet haben, habe ich dich ja mal, weil ich sicher gehen wollte, dass ich deinen Namen richtig ausspreche. Sharon, man spricht ihn Deutsch aus und nicht Englisch.
Genau.
Und der kommt aus dem Hebräischen. Hat das einen Grund, dass du den Namen bekommen hast?
Nee, also meine Mama, die hat einfach damals für sich entschieden, dass sie gerne außergewöhnliche Namen haben möchte für ihre vier Kinder. Und hat diesen Namen irgendwann mal irgendwo gehört und fand den so schön. Und dann hat sie den gewählt. Ja, das war eigentlich der einzige Grund. Also meine Mama und mein Papa sind auch beide aus Deutschland. Also ja, aber es ist ein schöner Name. Also ich finde ihn auch sehr schön und habe mich gefreut, dass sie den gewählt hat.
Ja. Ich finde ihn mega schön. Und ich habe eben gerade einmal geguckt und eine Bedeutung, die ich gefunden habe, war Wald. Und da habe ich gedacht, oh, das passt ja. Ja. So, also ich glaube, er hat noch mehr Bedeutung, ne? Hast du ja schon gesagt, aber ich finde, Wald ist ja, wenn man deinen Instagram-Feed kennt, dann finde ich, passt das sehr gut.
Ja, das stimmt.
Ich habe auch direkt eine Frage, passend dazu, zu Natur und so. Ist es jetzt zu spät, noch die Dahlien auszugraben, die Knollen?
Nein, also ist eigentlich jetzt genau richtig. Man sagt, wenn der erste Frost da war, dann soll man sie eigentlich rausholen. Und ich habe das auch erst vor ein paar Tagen gemacht. Ich nehme mir das jedes Jahr vor, das noch zu machen, wenn es schön ist. Aber dann kommt irgendeine Kinderkrankheit dazwischen oder. Und dann machen wir es doch immer, wenn es richtig ungemütlich ist. Aber nee, die kannst du jetzt auch noch rausholen. Das ist gar kein Problem.
Okay, weil letztes Jahr habe ich es nämlich verpasst. Und die eine Sorte, die ist noch von unseren Vormietern. Ich glaube, die ist unverwüstlich. Die ist einfach wiedergekommen in aller Pracht.
Ja, das ist super. Ja.
So, aber die andere, die ich gepflanzt hatte, die hat wunderschön geblüht im Sommer, Spätsommer, aber die hat den Winter dann nicht überlebt. Also,
ja. Also es gibt Gegenden, wo man wohl die Dahlien auch mal in der Erde lassen kann, weil die Winter halt eher mild sind. Aber hier bei mir zum Beispiel, wir haben definitiv Schnee im Winter und da gehen die alle kaputt. Deswegen muss man die da schon rausholen, ja.
Okay, nee, ich habe es mir auch noch fest vorgenommen, dass ich das jetzt im Herbst noch machen möchte. Und bin halt drauf gekommen, weil ich es bei dir in der Instagram-Story gesehen habe.
Ja.
Dass du die Dahlien schon rausgenommen hast. Und das ist auch sowas, ich gucke mir so, so gerne deinen Instagram-Feed an, die Bilder oder auch was du in den Stories teilst, weil es immer so eine Atmosphäre, die holt mich komplett ab.
Oh, danke.
Nee, wirklich. Also einfach das Zusammenspiel eben, also Stricken natürlich, aber dann euer schöner Garten mit den Kindern, was du nähst für die Kinder auch, was du so hast. Und dann denke ich immer, oh ja, da wäre ich jetzt auch gern.
Ja, danke. Also das ist für mich ja auch irgendwie so, das gehört halt alles zusammen. Also es fügt sich alles gut zusammen und passt halt irgendwie auch alles zusammen. Und genau, und dann kommt halt die Fotografie und dann halte ich immer mal drauf.
Genau, da kommen wir später nochmal drauf. Vielleicht erzählst du ganz zu Beginn mal, wie du überhaupt zum Stricken gekommen bist.
Zum Stricken? Ja, eigentlich so den klassischen Weg, den viele, glaube ich, auch so kennen oder bei denen es ähnlich war. Also meine Oma war Schneiderin vom Beruf und die konnte quasi alles, also stricken, häkeln, nähen und hat das eigentlich auch an meine Mama weitergegeben und auch an mich. Also ich erinnere mich ganz gut daran, dass meine Mama und meine Oma mir zusammen quasi so das Stricken beigebracht haben. Und da war ich so in der Grundschule ungefähr, so vom Alter. Da haben wir noch Fotos, wo wir da sitzen mit den Nadeln in der Hand aus der Zeit. Und dann habe ich das aber nicht weiterverfolgt. Also ich habe dann jahrelang kein Interesse dran gehabt und eher an der Fotografie. Das hat mich eigentlich immer begleitet. Und mit dem Stricken habe ich dann erst wieder so richtig angefangen, als ich mit meinen Zwillingen schwanger war. Da habe ich dann eigentlich auch so durch Pinterest, da habe ich immer mal so ein paar Bilder gesehen, das fand ich total schön und habe gedacht, Mensch, also das müsste ich ja eigentlich mal wieder anfangen. So schwer war das ja gar nicht. Ich konnte das ja auch, als ich noch ganz klein war. Und habe dann, meine Oma lebt nicht mehr, also die konnte ich dann jetzt nicht mehr fragen leider. Und meine Mama strickt auch nicht mehr, weil sie einfach Rheuma und Arthrose hat und das einfach nicht mehr kann, aufgrund von Schmerzen, die dann relativ schnell bei ihr kommen, wenn sie die Nadel in die Hand nimmt. Habe ich dann einfach angefangen mit YouTube-Videos. Also rechte Maschen, linke Maschen, das konnte ich alles. Und wie man Maschen aufnimmt, auch noch. Aber das war es halt auch. Also mehr ging nicht. Und dann habe ich mit YouTube-Videos so Stück für Stück mir das wieder beigebracht. Genau, so ging das los.
Ja. Wie alt sind deine Zwillinge jetzt?
Die sind jetzt 7.
Aber ist ja verrückt. Also 7 Jahre, was ist das schon, ne? Und in der kurzen Zeit, und ich meine, jetzt bist du hauptberuflich Strickdesignerin, dafür, dass du vor 7 Jahren quasi angefangen hast mit YouTube-Videos. Also weißt du, das ist so eine Geschichte, da denkt mir, ey, das ist doch super, wie schön ist das, ne?
Also ja, es ist auch ein bisschen verrückt, also denke ich manchmal selbst, weil als ich vor 2,5 Jahren das erste Design gemacht habe, habe ich ja überhaupt nicht gedacht, dass ich in 2,5 Jahren jetzt mit dir hier so sitze und darüber spreche. Ist auch ganz witzig, weil ich ungefähr vor 3 Jahren euren Maschenfeind-Podcast gehört habe, währenddem ich meine Jungs in den Schlaf gebracht habe, so mit einem kleinen Kopfhörer im Ohr und habe Maschenfeind-Podcast gehört. Und da hätte ich ja nie dran gedacht, dass ich jetzt mal 3 Jahren später selber hier sitze. Das ist schon so ein bisschen verrückt, wie so das Leben spielt manchmal, ja.
Wie bist du denn drauf gekommen, eigene Stricksachen zu entwerfen?
Ja, also das war eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus. Meine Jungs sind mit 3 in den Naturkindergarten gegangen und da war so ein bisschen die Frage, was ziehe ich denn jetzt eigentlich an? Weil die sind wirklich dann 6 Stunden draußen, egal was für ein Wetter ist. Also die haben so ein kleines Tippizelt und die haben auch einen kleinen Bauwagen, aber das ist alles halt hauptsächlich draußen. Und dann habe ich mich zum ersten Mal so richtig damit auseinandergesetzt mit Wollunterwäsche und welche Schichten man dann am besten anzieht. Und kam dann irgendwie auf die Idee, dass so eine Strickweste ja eigentlich ganz praktisch wäre für so oben drüber. Und damals war das auch wirklich so, das darf man ja auch eigentlich nicht erzählen, aber so Reverie und sowas, das kannte ich da gar nicht. Und dann habe ich nur mal so gegoogelt und habe keine wirkliche Anleitung auf die Schnelle gefunden und habe mir gedacht, naja, das ist ja jetzt auch nicht so schwer, das mache ich jetzt einfach mal irgendwie selber. Und so kam sie quasi der erste Prototyp der Waldling-Weste, die natürlich so nicht hieß und die einfach irgendwie nur so zusammengestrickt war. Und das war ja offiziell mein erstes Design und ich habe Instagram damals nicht so wirklich intensiv betrieben, sondern eher so auch zur Inspiration für mich genutzt. Und da hat man diese Weste aber ab und zu mal gesehen. Und da haben dann ein paar geschrieben, was ist denn das für eine Anleitung? Und da habe ich gedacht, also das habe ich selber so ein bisschen. Und dann haben die auch gefragt, ja, wie hast du das denn gemacht? Dann habe ich da angefangen, denen das zu erklären. Und irgendwie kam dann so diese Idee, ich könnte das ja eigentlich mal richtig aufschreiben so. Und dann habe ich das gemacht und habe es völlig unterschätzt. was es bedeutet, eine Anleitung für andere zu schreiben, weil im eigenen Kopf macht es ja alles Sinn und dann strickt man das und ist ganz leicht. Und ja, dann war das auch so, dass ich mit ein paar Leuten Kontakt hatte, die auch gesagt haben, mach doch eine Anleitung draus. Und dann, ja, habe ich das einfach mal gemacht und bin dann sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Und habe dann auch einen Teststrick gemacht und während des Teststricks gedacht, das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder.
Okay.
Völlig unterschätzt, was für ein Aufwand das war, wie zeitintensiv das war und bin teilweise verzweifelt, weil mir ja ganz viel gefehlt hat an Know-how. Ich hatte ja keine Ahnung. Also muss man einfach, es war einfach so, ne? Und dann lief es aber irgendwann so ein bisschen besser während des Teststricks und es kamen so die ersten Ergebnisse. Und dann habe ich gedacht, naja, ich könnte ja schon nochmal eine Weste machen, die mehr so, die ein bisschen schöner ist vielleicht, als dieses zusammengestückelte, also so, ne, war jetzt wirklich auch kein Designkunstwerk, die Weitling-Weste war einfach so, weil es ja auch nicht so gedacht war am Anfang. Und dann kam die Wiesenblumen-Weste so ein bisschen in meinem Kopf. Ich wollte eine Weste mit Kapuze und so weiter. Und dann, ja, jetzt 2,5 Jahre später sitzen wir jetzt hier und es sind ein paar mehr Designs geworden, aber es war tatsächlich so ein Sprung ins kalte Wasser, also ohne Ziel, jetzt Strickdesignerin zu werden. Es war einfach nur aus dem Bauch heraus, ich mache das jetzt einfach mal. So war dieses erste Design, ja.
Und wo hast du das Fotografieren gelernt? Weil du machst ja, das ist ja, also das geht ja Hand in Hand bei dir. Du machst ja die Fotos selber für deine Strickdesigns.
Genau, also bei mir war das so, dass ich schon immer eine Kamera hatte. Meine erste Kamera habe ich zur Kommunion damals geschenkt bekommen. Das war noch so eine, weißt du, wo du die Filme dann abgegeben hast, hier bei Schlecker oder ihr Platz und die entwickeln lassen hast. Dann kamen Digitalkameras und dann habe ich ja in Marburg mit meinem Mann, den habe ich kennengelernt in Marburg während dem Studium. Und wir haben uns dann gedacht, nach dem Studium wollen wir nochmal ins Ausland so mit einem Backpack einfach Work and Travel machen. Und dann habe ich mir vor dieser Reise eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und dann sind wir losgezogen und waren über ein Jahr unterwegs, Australien, Neuseeland und Südostasien. Und ich habe eigentlich in der ganzen Zeit nichts anderes gemacht als fotografieren an den schönsten Orten und hatte halt Zeit, ne, mich mit wirklich allem auseinanderzusetzen. ISO, Blende, Verschlusszeit, diese ganzen Themen und habe in den schönsten Gegenden eben einfach üben können und dadurch ganz viel Erfahrung sammeln können. Und als wir dann zurückgekommen sind von unserer Reise, war mir so klar, ich will das irgendwie weiterverfolgen. Und dann habe ich Workshops gebucht bei professionellen Fotografinnen und habe mich einfach so Stück für Stück weitergebildet. Und habe dann ja in meinem Hauptberuf gearbeitet auch als Diplompädagogin und habe aber gemerkt, irgendwie brauche ich so einen kreativen Ausgleich und habe dann halt immer weiter fotografiert, dann mal für die Kinder von Freundinnen fotografiert und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich könnte da vielleicht so ein Kleingewerbe nebenbei noch mitmachen, mich selbstständig machen und so kam das dann, dass ich mit der Fotografie selbstständig geworden bin neben meinem Hauptberuf und das ist jetzt schon so viele Jahre, dass ich fotografiere und dann kam halt der Strickdesign und das hat natürlich dann sehr gut miteinander harmoniert, ja, und sich ergänzt, genau.
Und jetzt hast du schon gesagt, du bist ja eigentlich Diplompädagogin.
Genau.
Ja, wie bist du denn dazu gekommen, Pädagogik zu studieren?
Ja, ich habe eigentlich Germanistik angefangen zu studieren in Marburg damals, weil ich zu dieser Zeit mit 19 Jahren, ich wusste eigentlich nicht so ganz genau, wo ich hin will und hatte halt Deutsch LK, habe gerne gelesen und habe gedacht, ach, Germanistik, das passt ja eigentlich ganz gut und habe dann mal ganz naiv angefangen, damit zu studieren und habe relativ schnell gemerkt, okay, nee, also das ist doch ein bisschen mehr wie nur Bücher lesen und habe dann so gemerkt, okay, das kann ich nicht weiter studieren, das ist es nicht und habe dann so ein halbes Jahr gejobbt und habe dann nochmal wirklich überlegt intensiv, was mache ich jetzt, wo will ich eigentlich hin und habe dann auch ich habe ja in Marburg studiert und habe dann da geguckt, was könnte ich denn jetzt studieren und was passt denn so zu mir und wo könnte ich mich sehen. Also das habe ich halt gar nicht gemacht während der Abi-Zeit. Ich habe einfach gedacht, oh, ich mache jetzt mal Germanistik und dann war aber so klar, okay, ich muss mich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und ja, und dann kam halt, es gab damals diesen Diplompädagogik-Studiengang, den gibt es ja heute nicht mehr, ist ja jetzt alles Bachelor und Master und damals war das dann so, dass du dann gucken konntest, wenn du Diplompädagogik studierst, ob du in den Sondersozialbereich möchtest, in die Erwachsenenbildung, es gab so verschiedene Möglichkeiten, dann hattest du ja noch ein Nebenfach und es hat sich für mich mit Sondersozial einfach ganz gut angefühlt, dass ich gedacht habe, komm, das ist eigentlich eine Richtung, die kann ich mir gut vorstellen für mich. Und dann habe ich mich für den Studiengang entschieden und das war auch eine richtig gute Entscheidung, weil ich das super gerne mache. Also ich habe immer mit Jugendlichen zusammengearbeitet oder mit Kindern und das macht mir unglaublich viel Spaß und deswegen war das dann so die richtige Entscheidung, ja. Und ich bin dann nur da raus, weil ich halt schwanger geworden bin, in Elternzeit gegangen bin, genau.
Und profitierst du jetzt noch von deinem Studium? Ich meine, mit drei Kindern und den ganzen kreativen Aufgaben, die du so für dich hast, irgendwie fügt sich ja doch alles zusammen, oder?
Ja, schon. Also ich glaube, am meisten profitiere ich eigentlich von meiner Ausbildung und auch den Jahren, die ich in der Schulsozialarbeit gearbeitet habe, dass ich ganz gut meine Grenzen kenne oder auch weiß, so auf mich selber zu achten, ne, wo, also auch so ein bisschen das einzuteilen quasi, wenn man selbstständig ist, ich kann ja nur von mir sprechen, neigt man dazu, die ganze Zeit zu arbeiten und auch zu viel zu machen und irgendwie immer weiter, weiter, weiter und Social Media treibt einen auch dazu, also muss man echt aufpassen, weil man ja auch, wenn man viel nach rechts und links guckt, sieht, oder ist das schon wieder und der hat das rausgebracht und ich muss eigentlich da muss ich auch noch auf den Zug aufspringen. Und ich glaube, meine Ausbildung und auch mein damaliger Chef hat mir auf jeden Fall so viel mitgegeben, dass ich da sehr gut auf meine sogenannte Work-Life-Balance achte und eben auch darauf achte, dass meine Kinder halt nicht zu kurz kommen. Also, dass ich wirklich sage, ich arbeite bis hierhin und dann ist aber auch, dann mache ich Instagram aus, dann lasse ich das mal so für sich und versuche nicht zu viel nach rechts und links zu gucken. Und ich glaube, das ist schon, da ziehe ich schon ganz viele aus der Ausbildung, die ich da hatte und auch aus vielen Teamsitzungen, die in dieser Zeit stattgefunden haben, weil du in der Schulsozialarbeit ganz schnell ausbrennst, aus verschiedensten Gründen und da ganz viel immer auf dich auch achten musst und gucken musst, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht, dass du noch genug Kraft und Energie hast. Und das versuche ich hier halt auch jetzt mit rein zu nehmen quasi, ja, in diese ganze, vor allen Dingen Social-Media-Welt, ja.
Das klingt sehr vernünftig. Ich versuche auch einmal im Jahr, also im Sommerurlaub klassischerweise, wirklich eine Instagram-Pause zu machen. Also dann gucke ich gar nicht, also dann fliegt die App vom Handy.
Ja,
weil,
das ist gut.
Ich finde, einerseits ist es ein wahnsinnig inspirierender Ort und ja, ich sehe so tolle Sachen und natürlich auch jetzt für meine Arbeit bei Maschenfein recherchiere ich da ganz viel. Aber ich merke, ich brauche dann auch mal eine Pause, weil ich sonst das Gefühl habe, alle anderen stricken viel mehr als ich. Bei allen anderen sieht es viel schöner aus und überhaupt ist da alles so.
Absolut.
Und das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch.
Nee.
Ne? Also das wissen wir ja alle und das sind ja immer nur kleine Ausschnitte, die da gezeigt werden und dann ist so eine Pause und ich glaube, gerade wenn man jetzt auch als Designerin arbeitet, tut dann einfach gut, auch zu sagen, nee, jetzt ist das Handy mal zur Seite und man ist im Hier und Jetzt und jetzt in deinem Fall mit den Kindern oder was auch
unbedingt.
Immer man dann macht. Ne?
Unbedingt. Aber das muss man halt auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen lernen. Also wirklich da auch zu sagen, jetzt, ne, wie du auch sagst, am besten man löscht wirklich die App vom Handy, weil man sonst doch immer mal wieder drauf guckt, ist einfach so. Aber ja, also da versuche ich schon auch Grenzen zu ziehen und es sieht fast so aus, als wäre man immer da, aber ist man, also bin ich nicht. Also ich versuche da, gerade wie du auch sagst, wenn wir in Urlaub fahren, dann tue ich schon mal hier und da in der Story was zeigen, aber zum Beispiel findet kein Teststrick statt, wenn ich im Urlaub bin. Das ist für mich so eine ganz klare Regel, die ich mir selber so auferlege, keine Teststricks, damit ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt aber noch schnell antworten, ich muss das jetzt noch mal schnell nachrechnen, weil sonst können die ja nicht weiter stricken. Und eigentlich wartet meine ganze Familie gerade darauf, dass wir irgendwas unternehmen und dann bist du in diesem Moment und denkst, nee, aber ich muss doch jetzt eigentlich. Und das sind so Dinge, die die habe ich auf jeden Fall so von da mitgenommen, von meiner Ausbildung, da einfach auch eben klare Grenzen zu setzen und dass nicht immer alles sofort sein muss, so, ja,
definitiv. Nee, und gerade Teststricks sind ja so, also sind einfach unheimlich zeitintensiv, weil man begleitet ja die Testerin und also möchte man ja auch und will ja helfen und nee, ich glaube, das klingt sehr vernünftig, das nicht während des Urlaubs laufen zu haben, weil sonst hast du nämlich doch ständig das Handy in der Hand und guckst und der Rest der Familie scharrt mit dem Hufen sozusagen, weil eigentlich will man einen Ausflug machen oder an den Strand oder was auch immer.
ja.
Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Das wollte ich dich nämlich fragen, wie du deine Zeit so aufteilst. Deine Jungs sind 7, dann hast du noch eine Tochter, die ist
5.
Genau. 5. Mhm. Also ne, eher kleinere Kinder. Ihr habt den wunderschönen Garten, du hast deine Strickarbeit, deine Fotografie. Finde ich also sehr bewundernswert, wie du das so offensichtlich für dich gut aufteilen kannst.
Ja, also das geht auch nur, weil mein Mann genauso viel mit übernimmt. Also wir teilen quasi alles so ein bisschen 50-50, kann man schon so sagen. Also sei es der Garten, sei es die Kinder oder auch so Dinge wie zum Fußballfahren, zum Ballettfahren, so diese ganzen Geschichten, abends irgendwie von irgendeinem Freundebesuch abholen und so die klassischen Sachen oder morgens in die Schule bringen, fertig machen. Das wird bei uns eigentlich alles aufgeteilt und dadurch funktioniert das auch so in dem Umfang, in dem ich das mache, ganz gut. Und auch immer besser, ne? Je älter die Kinder werden, umso mehr Zeitfenster habe ich eigentlich, um kreativ sein zu können. Ja.
Und ich glaube, allgemein ist so viel draußen, oder? Mit Garten eben die Kinder doch auch, oder? Die sind doch dann auch mit dabei.
Genau, also generell waren die sowieso immer viel schon draußen, weil die ja alle 3 in diesem Naturkindergarten waren, wo ich eben erzählt habe. Ne? Dann sind die sowieso schon 6 Stunden draußen. Dann war das schon so, wenn die nach Hause gekommen sind, dass die meistens erstmal rein wollen. Dass die erstmal so an ihre Spielsachen wollen und erstmal Zeit drin verbringen wollen. Und dann haben wir eben diesen Garten, genau. Und da sind wir schon viel draußen. Und in den ersten Jahren war das natürlich so, dass dass da nicht viel passiert ist, außer man ist mal rausgegangen, ein bisschen schaukeln, im Sand buddeln. Und das kommt jetzt erst so, dass wir gemeinsam im Garten auch mal ein bisschen was machen, was anlegen, werkeln, dass die auch einen Part haben und bekommen. Und aber wie ich meine Zeit so einteile, morgens, wenn die in der Betreuung sind, dann arbeite ich. Also dann findet Teststrick und Support und Anfragen und sowas statt. Das kann ich nicht in Kombi mit den Kindern machen. Da muss ich mich konzentrieren, da brauche ich Ruhe. Und sobald die zu Hause sind, ab so 2 Uhr, ist eigentlich Familienzeit. Also dann ist, wenn überhaupt, stricke ich mal dann nebenbei, wenn es geht. Aber dann ist wirklich eigentlich Familienzeit. Dann fahre ich rum oder wir sind irgendwie im Garten oder so Geschichten halt. Es wird gepuzzelt, es wird gespielt, was halt alles so anfällt. Haushalt und so weiter. Das ist alles im Nachmittagsbereich. Aber vormittags ist wirklich so die Zeit, wo ich ganz intensiv wirklich arbeite. Ne? Für mich fühlt es sich natürlich nicht so nach Arbeit an, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht quasi und so fühlt es sich auch an und so soll es auch bleiben. Natürlich gibt es stressigere Phasen, gar keine Frage, aber so im Großen und Ganzen, im Kern ist es sehr positiv und angenehm, aber das findet halt vormittags statt. Und nachmittags dann halt wirklich fokussiert auf die Kinder einfach. Ja.
Ja, kenne ich es bei uns ganz ähnlich. Auch tatsächlich mit den Uhrzeiten irgendwie. Ja, ist bei uns auch so. Wann hast du denn entschieden, all in zu gehen sozusagen? Also dann wirklich zu sagen, nee, okay, ich bin jetzt Strickdesignerin, wobei du, glaube ich, auch noch fotografierst, auch noch für andere, meine ich, oder? Aber wie hat sich das denn ergeben?
Also es war so, dass ziemlich klar war, letztes Jahr im Sommer, da habe ich noch Kundenshootings gemacht, genau. Also ich habe ja mich, wie gesagt, mit der Fotografie selbstständig gemacht und als ich dann in Elternzeit gegangen bin, war das halt super, weil ich dann so flexibel war und gucken konnte, wann kann ich mal so ein Kundenshooting machen, wann lässt sich das ganz gut vereinbaren mit den Kindern. Und dann kam ja das ganz ungeplant mit dem Design dazu und das wuchs dann immer so relativ langsam, würde ich sagen, oder angenehm, in einem angenehmen Rhythmus. Und letztes Jahr im Sommer war es dann einfach so, dass klar war, ich schaffe das nicht mehr alles. Also da war das so mit den Kundenshootings, mit den Terminen und gleichzeitig aber auch dem Stricken, dem Betreuen der Teststricks oder auch so diese Zeit, um überhaupt kreativ sein zu können. Also ich brauche dafür einfach Zeit. Es kommt ja nicht so von selbst, sondern manchmal muss ich einfach auch einfach da sitzen und das Garn angucken oder draußen im Garten sitzen und einfach das so für sich wirken lassen, um kreativ sein zu können. Und ich habe gemerkt, das wurde alles zu viel. Und ich war auch nicht mehr so mit der Freude dabei beim Fotografieren und den Kundenshootings. Also es hat mich fast schon gestresst. Und da komme ich wieder zu diesem Kern. Es muss im Kern positiv sein, wenn ich selbstständig bin. Sonst macht es für mich keinen Sinn. Also dann, Und dann war eigentlich ziemlich klar, okay, ich brauche auch mehr Raum. Also ich habe ein Studio im Haus gehabt für die Kundenshoot, also für die Neugeborenen-Shootings. Und ich brauchte aber irgendwie auch Platz für meine Wolle und für Content und so zu machen. Und dann habe ich das ständig von A nach B geräumt. Also wenn Kunden kamen, musste ich ja dementsprechend alles wieder so herrichten, dass das aussieht wie ein Studio. Wenn die nicht da waren, dann lag alles kreuz und quer. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, es fängt an, mich zu stressen. Ich muss jetzt irgendwas ändern. Und dann habe ich erst mal beschlossen, dass ich keine Studio-Shootings mehr mache, damit ich diesen Raum einfach habe. Das war so der erste Schritt. Und ja, das hat sich dann ganz gut angefühlt. Und dann habe ich jetzt vor kurzem erst meine Website gelöscht von der Fotografie. Also habe eigentlich schon seit letztes Jahr Herbst jede Anfrage abgelehnt. Also ich habe es noch da gehabt, so irgendwie wie so ein sicheres Backup quasi. Ne? Ich könnte noch Kundenshootings machen, aber habe eigentlich immer abgelehnt, wenn eine Anfrage kam, weil ich gemerkt habe, ich habe gar keine Zeit. Und jetzt vor kurzem habe ich die Website komplett runtergelöscht, damit halt auch einfach keine Anfragen mehr kommen. Ja, und genau. Also so richtig all in erst, also ich bin ja offiziell noch in Elternzeit, also so richtig, richtig all in gehe ich erst nächstes Jahr, wenn nämlich meine Elternzeit vorbei ist und ich dann entscheide, bin ich jetzt voll selbstständig oder was mache ich jetzt eigentlich? Und da hänge ich gerade so drin. Da habe ich mich noch nicht 100% entschieden.
Da steck ich was noch wäre so denn die bisschen. Alternative? Also was du noch so irgendwie als, hast du irgendwie so ein...
Ja, naja, die Alternative ist, dass ich wieder in meinen Beruf zurückgehe, ne? Also wieder arbeite und dann ist es aber einfach so, in der, also so wie ich meinen Job verstehe, ist man da halt auch all in. Und wenn man in der sozialen Arbeit arbeitet, mit drei Kindern zu Hause, da noch selbstständig nebenbei zu sein, weiß ich nicht, ob das halt, ob das geht. So, also ich glaube, entweder oder ist hier die Frage quasi. Oder ist die Frage, die ich mir aktuell stelle.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Also ich denke das auch jeden Tag, wenn ich in der Kita bin und da die Fachkräfte sehe, das ist ja, also ich habe einen unheimlichen Respekt davor. Ne? Also das ist jetzt Erzieherinnen, Sozialassistenten im Kindergarten. Es gibt, also der soziale Bereich ist ja enorm breit. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Bereiche. So, aber das ist der Bereich, wo ich quasi meine Berührungspunkte aktuell habe. Und dann, ja, da stelle ich mir, also das wäre mehr als knackig, quasi da zu arbeiten, diese ganzen Aufgaben und Herausforderungen zu haben und dann halt zu sagen, okay, man entwirft noch Strickdesigns. Also.
Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, also wie gesagt, so wie ich Sozialarbeit verstehe, ist es halt einfach, da gibt es auch oft keinen richtigen Feierabend, wenn du mit Jugendlichen zusammenarbeitest. Ne? Mhm. Also die haben mich halt zu jeder Zeit angerufen. Klar habe ich dann auch mal gesagt, hier Leute, um 8 ist dann auch mal so, ne? Aber wenn es halt wirklich mal gebrannt hat und du hast halt da auch, also ich meine, ich würde jetzt vielleicht nicht genau auf die Stelle zurückgehen, wo ich war. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen eine andere Art Belastung. Je nachdem, wie du sagst, der pädagogische Bereich, der ist sehr groß, also der soziale Bereich. Man kann ja auch in andere Bereiche gehen, wo man jetzt nicht so Schicksalsschläge und so weiter mitbekommt oder Kindeswohlgefährdung, diese ganzen Geschichten, die einen ja wirklich auch einfach mitnehmen. Ja. Und wenn du dann drei eigene Kinder hast, die hatte ich damals nicht, da war das noch was anderes, wie das jetzt wäre, bin ich mir ziemlich sicher. Das würde ich jetzt anders wegstecken. Aber es ist, mir macht es unglaublich Spaß, wie es jetzt gerade ist. Und ich tendiere auch dazu, das einfach mal weiterzumachen und auch da wieder einfach zu sagen, komm, ich mach das jetzt mal. Was soll schon passieren? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich kann ja jederzeit zurück in meinen Beruf. Im sozialen Bereich wird ja immer gesucht. Zumindest ist das schon seit einigen Jahren so. Ja, aber es ist noch nicht 100% final. Also ich habe noch ein paar Monate. Also es bedarf ja auch einiges an Vorbereitung. Ne? Also da bin ich jetzt gerade so drin. Das sind ja auch viele Dinge, die einfach geklärt werden müssen vorab. Ja. Und da hänge ich halt gerade drin, verschiedenste Stellen aufzusuchen und. Ja, genau.
Ja, und du hast ja auch eine Zeit lang, aber ich glaube, das hast du letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr oder vielleicht auch schon vorletztes, hast du das auch aufgehört, du hast ja fertige Strickstücke verkauft, ne? Also konnte man
ja,
bei dir...
ganz kurz. Ja.
Aber das, ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniger Aufwand, ne? Das zu produzieren, ja, in den Stückzahlen.
Ja, das war ja auch wieder so, aber man muss manche Sachen halt einfach mal ausprobieren, ne? Um dann zu merken, ja, dass es halt dann vielleicht doch keinen Sinn ergibt. Nee, es war einfach die Nachfrage. Es haben so viele mich angeschrieben, die halt nicht stricken können und irgendwie aus Gründen eben nicht anfangen wollen, können, wie auch immer, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, dass ich das auch verstrickt eben verkaufen kann. Und dann, ja, habe ich gedacht, naja, komm, das schaffst du schon noch irgendwie, das machst du jetzt auch noch. Und dann habe ich das natürlich auch noch angefangen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, Sharon, nee, das macht jetzt echt keinen Sinn und das hat auch keinen Spaß gemacht. Das muss ich auch dazu sagen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, ne, was ich ja immer sage. Es muss irgendwie ja auch positiv sein. Und dann habe ich ja dann quasi einfach überlegt, okay, es gibt so viele tolle Handmade-Shops. Sollen die das doch machen, wenn sie möchten? Dann können die doch einfach meine Sachen verstricken und habe dann ja diese Option eben geschaffen, dass das Handmade-Shops machen können, wenn sie möchten. Und es läuft gut. Jetzt kann ich jede Anfrage, die reinkommt, immer, ich habe auf meiner Website so eine Liste, da stehen die Handmade-Shops, die meine Sachen verstricken können. Und die können sich dann an die wenden und können dann im besten Falle da alles bei denen bestellen, was es von meinen Designs gibt.
Das ist echt gut.
Ja. Und so ist das für alle, glaube ich, eine gute Lösung. Ja.
Gibt es denn ein Design, du hast ja jetzt doch schon eine ganze Reihe entworfen, auf das du besonders stolz bist?
Ja, also ich glaube, jedes Jahr habe ich so ein Design, wo ich so sage, das ist so das Design des Jahres für mich. Und das ist dieses Jahr definitiv die Wickeljacke, die Riesenblume. Einfach, glaube ich, weil die mich am meisten herausgefordert hat. Also da habe ich so viele Monate dran gesessen und so viele Nerven gelassen. Es ist ja einfach so, ich habe es halt nicht studiert. Ne? Ich habe kein Design studiert, ich muss mir alles selber irgendwie beibringen. Ich habe Literatur da und ganz viel passiert durch Ausprobieren. Und selber auch, ich stricke ja auch immer wieder Designs von anderen Designerinnen. Einfach für mich ist das eine Art Weiterbildung, die ich mir da selber dann auch, also weil ich kann nicht nur meine Sachen stricken, auch weil ich es einfach möchte. Es gibt so viele schöne Designs, die ich einfach auch stricken möchte von anderen. Und gleichzeitig ist es einfach so. Dass ich selber designe, aber auch bei, die ich von anderen stricke, lerne ich was dazu. Und die Wickeljacke war definitiv auch in den großen Größen eine sehr, sehr große Herausforderung für mich. Deswegen bin ich da sehr, sehr stolz drauf und habe mich natürlich dann auch sehr gefreut, dass sie so gut ankam. Also, dass die einfach nochmal so ein bisschen über die Grenze hinaus Aufmerksamkeit bekommen hat. Das war natürlich besonders schön für mich. Ja.
Ja, die hatte ich auch öfter mal im Feed, weil da ja auch Knit-Along zu lief.
Der läuft sogar noch, ja.
Oder genau. Läuft noch, genau. Also, doch, die hatte schon ihre Reichweite. Ja. Das ist
ja
natürlich
die,
sehr
die
schön.
War wirklich dieses Jahr, ja, da bin ich schon stolz drauf. Und seitdem habe ich auch nur noch kleine Sachen gemacht. Also leichte Sachen, weil ich sage, ich muss jetzt erstmal kurz ein bisschen Pause machen.
Ja,
wirklich. Wirklich.
Ja. Ja, genau. Und weil du sagtest, du strickst ja auch ab und zu von anderen Designern oder Designerinnen, habe ich eben, du hast ja auch einen, also bist ja schon so ein kleiner Tausendsasser, ne? Also du hast ja auch noch deinen eigenen Podcast auf YouTube. Ich weiß gar nicht, nennt man das dann auch Podcast? Da bin ich immer ein bisschen
unsicher. Ja, scheinbar schon.
Ne? Schon, genau. Ja. Und da habe ich mir die neueste Folge angeschaut und da erzählst du ja auch, da hast du für deinen Mann, hast du gestrickt von Petit Knit, das
den Anker-Sweater. Genau.
Den Anker-Sweater, dann hast du, wo dich Maschenfein zu verleitet hat, das hat mich natürlich sehr gefreut, den Kelly-Gänser mit dem Stitz
genau.
Von Sandnes und so. Genau, also machst du schon so einen Mix quasi, ne, aus eigenen Sachen.
Ja, ich habe immer was Eigenes auf der Nadel und immer auch von anderen Designerinnen und auch immer für andere aus der Familie, weil meine Familie ist sehr groß und da hat jeder Wünsche und da kommt jeder mal dran quasi. Aktuell stricke ich gerade für meine Schwester, für meine Zwillingsneffen stricke ich gerade Pullover und mein Mann wollte jetzt noch was, aber der hat jetzt erstmal Pause, weil das war schon echt lange gedauert. Und aber das mache ich auch super gerne. Also da habe ich einfach auch Spaß dran, alle mal so zu bestricken. Ich glaube, meine Mama profitiert am meisten von meinem Strick.
Die taucht auch in Fotos mit auf, ne?
Ab und zu, genau. Taucht die auch mal mit auf. Und aber ja, das mache ich. Ach, ich habe einfach gern mehrere Sachen auf der Nadel. Das macht mir schon Spaß. Ja, ich wechsle einfach auch gerne.
Richtig cool fand ich ja den Pullover, den du für deine Tochter gestrickt hast, mit dem Einhorn vorne drauf.
Ja, der war super.
Den habe ich mir auch direkt abgespeichert, weil sollte meine Tochter, also noch ist sie, glaube ich, zu klein, aber sollte sie Einhorn-Fan werden, das kann sie sich natürlich selber aussuchen, dann wird sie diesen Pullover kriegen, weil ich den so cool fand. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Der war ja so unfassbar niedlich.
Fand ich auch. Der ist richtig, richtig schön. Und das meine ich halt. Ne? Also ich könnte nie nur meine Sachen stricken. Es gibt einfach so viele schöne Sachen. Mhm. Und man lernt halt auch immer was dazu. Ja? Also ich finde so, ja, ich habe das auch schon immer gehabt während dem Studium und auch in meinem Job, so Fortbildungen und Workshops. Ich habe das immer sehr, sehr gerne besucht und habe mich da immer super gerne weitergebildet. Und ja, also ich mache das halt dadurch, ne, indem ich dann einfach immer mal ein Fremddesign sozusagen stricke. Ja.
Gibt es eine Technik, die du gerne mal lernen möchtest oder die du noch nicht, die du noch nicht kannst oder die dich besonders herausfordert?
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe irgendwie aktuell gar nicht, wo ich so sagen würde, das kann ich nicht oder das habe ich noch nicht oder das will ich irgendwie. Ich habe jetzt mal gedacht, dass ich mal mehr Zopfmuster stricken könnte, weil das habe ich tatsächlich nur mal so ganz minimal, so kleine Zöpfe habe ich mal gemacht. Aber weißt du, so ein Design, wo ganz viele Zöpfe drauf sind, da hätte ich mal Lust drauf. Vielleicht so als nächstes. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was wieder fertig stricken, bevor ich was Neues anschlage. Aber das wäre so das Einzige, wo ich aktuell so denke, da hätte ich mal Lust drauf. Aber ansonsten bin ich ja, also ich denke, das kommt immer so drauf an. Ich sehe dann irgendein Design irgendwo und dann möchte ich das gerne stricken. Und wenn da jetzt irgendeine Technik drin ist, die ich noch nicht kenne, dann bringe ich mir die dann halt bei. Also das ist so, so läuft das eher so. Nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt eine Technik kennen oder neu lernen, sondern das entsteht dann durch eben ein Design, was mir gut gefällt, dass da dann irgendwas mit drin ist, was ich halt noch nicht gemacht habe. Ja.
Ich finde das ja sehr sympathisch, wenn du sagst, du musst jetzt erstmal ein paar Sachen fertig stricken, weil das ist ja, glaube ich, was wir alle kennen. Also ich habe jetzt auch diverse Sachen doch wieder auf den Nadeln oder noch im Karton. Aber es gibt einfach so viele schöne Sachen. Ne?
Ja,
und dann denkt man so, und ich kann ja immer noch nicht von diesem Wunsch ablassen, doch schon dieses Jahr so irgendwie so einen weihnachtlichen Pullover zu haben. Mein Mann meldet sich aber auch regelmäßig und hätte eigentlich gerne mal ein Sweater, aber mich schreckt das wirklich ab. Also da wirklich Kilometer sozusagen da drin zu strecken. Also ne, so schlimm ist es dann nicht am Ende, aber es ist ja dann doch noch ein bisschen größer.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber ja, er wird auch zu seinem Recht kommen. So. Und die Kinder melden sich auch. Also mein Sohn, der hat auch immer mal wieder Wünsche.
Ja,
und so, und zum Beispiel von dir habe ich tatsächlich die Weitling-Weste, habe ich sogar in meiner Ravelry-Bibliothek, weil ich die auch machen wollte für die Kinder. Ich finde das so schön.
Ja.
Ja, ach, es gibt einfach so viele tolle Ideen.
Ist so.
Hast du eine Lieblingsfaser?
Nein, ich glaube nicht. Also tatsächlich, was ich wirklich gerne mag, sind rustikale Garne. Das mag ich sehr. Ich habe, glaube ich, auch das Glück, dass mich wirklich nichts kratzt und juckt. Also ich habe ja schon alles irgendwie auf der Haut getragen und es stört mich alles nicht. Aber ich neige dazu, für mich vor allen Dingen und auch wenn ich ein Design mache und dann ja doch so rustikalere Garne gerne zu wählen. So jetzt zum Beispiel zuletzt das Pommernglück, ne? Das vom Pommernschaf. Ich weiß nicht, ob du das Garn schon mal in der Hand hattest. Das ist wirklich nicht weich. Aber ich find das ein tolles Garn und ich mag das einfach, wenn das so ein bisschen rustikaler ist, ein bisschen mehr Griff hat. So, ich mag das unglaublich gerne. Meine Kinder nicht. Also die sind jetzt auf jeden Fall an, das war eine Zeit lang, da haben die da kein Problem mit gehabt. Aber jetzt ist es schon so, dass sie es am liebsten ganz, ganz kuschelig weich möchten. Und dann ist es natürlich sowas wie Alpaka, auch mag ich auch total gerne. Also ich, oder Yak finde ich auch eine ganz tolle Faser. Also ich kann mich nicht festlegen tatsächlich. Es kommt auch immer ein bisschen auf das Strickstück an und was das für ein Strickstück ist, ob das was zum Drüberwerfen ist, wenn ich jetzt spazieren gehe mit dem Hund oder ob das was ist, wenn ich jetzt irgendwo auf den Geburtstag gehe oder so. Also es kommt halt einfach drauf an, ne? Aber würde ich nicht sagen, dass ich das habe, nee.
Ja, ich könnte mich auch nicht festlegen, aber gerade fahre ich auch ziemlich ab auf so wirklich naturbelassene, eher robustere Garne, also habe jetzt auch von Isex noch die Plötolopi im Keller, da will ich mir einen Schal draus machen.
Ja, die mag ich auch.
Ich finde das einfach auch faszinierend, so von der Herstellung her irgendwie dieses Garn und dann, genau, oder jetzt hier den Pullover, den ich anhabe, der ist aus der Pergünd, das ist ja auch ein reines Schurwollgarn. Und ist ja jetzt auch nicht kuschelzart, aber ich trage den auch direkt auf der Haut. Also ich finde das...
mir macht das auch nichts. Ich mag
also
das.
Also das macht mir jetzt nichts. Aber mich reizt auch genauso irgendwie ein Kaschmirtüchlein oder wirklich ein Merinopulli. Ne? Also das ist, alle Fasern haben so ihre Vorzüge und Vorteile.
Finde ich.
Und das ist ja das Schöne aufgrund der Vielfalt, dass man einfach wechseln kann und je nach Lust und Laune was verstrickt.
Das stimmt.
Vorhin klang es schon mal so ein bisschen an, ziemlich am Anfang des Gesprächs, wie du so auf Ideen kommst. Das würde mich nämlich auch interessieren, woher deine Inspiration kommt für ein Design.
Das ist echt schwer zu sagen, aber ich wurde schon öfter gefragt. Wenn ich aber so zurück überlege, wie die Designs entstanden sind, dann war das meistens, weil wir das benötigt haben. Also es fing jetzt wirklich so mit den Westen an, weil ich gedacht habe, ja okay, es macht jetzt Sinn für diese Art Kindergarten. Dann kam irgendwie so diese Frühjahrszeit, dann habe ich gedacht, ach, so ein Tuch wäre ja jetzt eigentlich voll praktisch für die Kinder. Dann habe ich das Waldblumetuch gestrickt, dann kam der Sommer, dann habe ich gedacht, ach, so ein Kleid und ein Rock, dann kamen die beiden Designs und so. Das war immer so, die Art des Designs ist eigentlich immer aus der jeweiligen Jahreszeit entstanden und auch, weil wir es gerade benötigt haben. Und dann dachte ich mal, das macht ja jetzt Sinn, wenn ich das jetzt stricke, können die das direkt tragen, ne? Weil es fing ja auch mit Kinderdesigns an. Also das, ich habe ja am Anfang wirklich nur für die Kinder die Sachen gemacht. Und da war das wirklich immer genau zu dem Zeitpunkt, wie ich es gerade gebraucht habe. Und dann ging das so weiter. Und ja, und dann kam ja so eigentlich die Wiesenblumenweste war ja so das erste größere. Ja, das war so das erste. Und das kam ja eigentlich auch durch meine Community sozusagen oder die Abonnentinnen von Instagram, die gesagt haben, mach das doch bitte auch für Erwachsene. Und da war ich ja lange so, dass ich dachte, nee, also für Erwachsene, also würde ich das glaube ich nicht tragen. So. Und dann kam das aber immer wieder und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, man kann es ja mal ausprobieren. Und so kam das dann, ne, dass dann ja die Kinderdesigns die Erwachsenen wurden. Auch die Klöckchenbluse war ja auch zuerst das Kinderdesign, wo dann auch kam, kannst du das nicht auch für uns da machen? Und ich war da tatsächlich am Anfang auch vorsichtig, weil ich dachte, ich kann das ja gar nicht. Also wie soll ich denn jetzt das auf also auf einen erwachsenen Körper designen? Mir fehlt da ja ganz viel Know-how und musste mir da ja dann ganz viel auch eben anlesen, wie und wo. Und ja, und dann so sind die ersten Designs entstanden, durch das Kinderdesign. Also die Inspiration war eigentlich mein Kind, ne? Das hat es benötigt und das hat irgendwie Sinn ergeben. Und dann kam das Erwachsenendesign und mir ist auf jeden Fall immer irgendwie wichtig, dass es gut zur, ich weiß auch nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber zu meiner Bildsprache auch passt. Also ich sehe das Design oft schon in meinem Kopf, wie es später auf dem Bild bei Instagram erscheinen wird, bevor ich es überhaupt gestrickt habe, ja, sehe ich das schon, wie ich mit meiner Handstulpe die Dahlien pflücke zum Beispiel. Natürlich ist es auf dem Bild dann gestellt, ne? Also mein Mann fotografiert dann, wie ich in dem Moment eine Dahlien pflücke, wir fotografieren das dann, aber in meinem Kopf, wie das Design entstanden ist, sehe ich, wie ich das tue und denke, oh, das wäre ja schön. Ja, so eine Handstulpe mit einer Blume drauf, so mit dem Blumen. So entsteht es dann halt irgendwie, ne, aus den Dingen, die mich umgeben einfach bisher.
Kann dein Mann auch so gut fotografieren oder gibst du ihm eine genaue Anleitung, was er tun soll?
Ja, also ja, auf die zweite Frage. Tatsächlich habe ich in meiner Fotografie, in meinem Fotografinnen-Dasein auch Workshops gegeben. Also ich habe andere Hobbyfotografen quasi so, die konnten einen Workshop bei mir buchen und da habe ich irgendwann mal zu meinem Mann gesagt, weißt du was, du kannst eigentlich mal mitmachen. Das war vor einigen Jahren, weil man kennt es ja, man macht immer ganz viele tolle Fotos von den Kindern und mit dem Papa und den Kindern und den Tanten und Onkeln und so weiter. Man selber ist so gut wie nie mit drauf als Mama. Und das fand ich schon irgendwie schade. Und wenn man drauf ist, dann naja. Das ist nicht immer so schön.
Diese kennen wir alle.
Ja, genau. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich fände es schon schön, wenn du so wenigstens so ein bisschen so den Bildausschnitt so hinkriegen würdest. Ich stelle auch alles ein, aber so. Und dann hat der gemeint, ja klar, kann ich machen. Und dann hat er sich das auch einmal alles mit angehört und ich sage halt schon so, oh guck mal, das Licht ist gerade ganz schön draußen, lass mal schnell in den Garten hüpfen, dann machen wir mal schnell ein Foto von der Klöckchenbluse zum Beispiel. Und dann stelle ich dem alles ein und dann sage ich, guck mal, hier ist ganz schön. Aber ich muss echt sagen, der hat auch einen guten Blick jetzt. Also wir machen, das ist schon witzig, wenn wir fotografieren, der sagt dann schon, ja, du musst jetzt schon mal ein bisschen freundlicher gucken und so und lach doch mal und dann macht er irgendwie einen Spaß oder so. Wir harmonieren da, glaube ich, ganz gut und es geht auch meistens ganz schnell und der macht es echt gut, weil mit einem Selbstauslöser könnte ich es nicht. Also ich brauche schon irgendwie jemanden, der da mit mir in dem Moment irgendwie, ja, irgendwas Witziges erzählt oder dass wir irgendwie da miteinander sprechen, dass das natürlich rüberkommt. Ich glaube, wenn ich vor einem Selbstauslöser stehen würde, wäre es nicht so schön, wie wenn mein Mann das macht. Nee, der macht das echt gut. Also ja, schon sagen.
Was hast du an? Ist das die Glöckchenbluse?
Ja, das ist die Glöckchenbluse, aber die Chunky Bell, also die dickere Variante.
Ah, die dickere Variante.
Genau, jetzt hier aus der Loch Lomond, glaube ich, sagt man, ne? Ich weiß nicht, wie es
auch vom BC ist die, glaube ich.
Genau,
ne?
Vom BC, ja. Genau.
Ja. Ja. Ach, wie cool, ja. Ich mache nebenbei einmal kurz Ravelry auf, weil ich es mir einmal angucken möchte. Ist ja immer ganz schlimm verführerisch, solche Gespräche.
Ja. Ja, stimmt.
Wie bist du denn drauf gekommen, auch diesen YouTube-Podcast zu machen?
Ja, YouTube. Tatsächlich war das so, dass ich, bis ich die ersten Damendesigns gemacht habe, gar nicht so wirklich vor die Kamera getreten bin, weil das nicht so mein Ding war, so irgendwie jetzt mich da in die Story zu setzen und zu sagen, hi, und so. Ja. Und ich war eher halt hinter der Kamera. Und dann fing das ja an, dass ich die Designs gemacht habe für Damen. Und dann war klar, okay, jetzt muss ich halt vor die Kamera, sonst wird es schwierig. Also weil, natürlich könnte ich es auch einfach hinlegen und fotografieren. Aber für mich, und ich glaube, das sieht man auch, ist es immer wichtig, dass es getragen gezeigt wird und dass das Ganze irgendwie ein rundes Ding wird. Also das gehört für mich halt dazu. Und da war halt klar, okay, ich muss jetzt auch vor die Kamera. Und dann habe ich so die ersten Male dann halt mich da auch davor gezeigt und gemerkt, okay, es ist okay. Ich kann es machen. Es ist jetzt nicht total blöd so und es fühlt sich okay an. Und dann kamen halt immer öfter auch so Fragen über Instagram. Kannst du das nicht nochmal ein bisschen genauer erzählen und erklären? Und dann habe ich zum Beispiel mal die Dahlien gezeigt. Dann kam, ja, wie machst denn du das genau? Und man muss doch da irgendwie die dann auch wieder ausbuddeln. Und also es kamen halt immer wieder Fragen, auch beim Nähen. Und ich habe so gemerkt, ich müsste jetzt eigentlich viel öfter vor diese Kamera treten, in diesen Instagram-Stories, um das so ein bisschen besser zu erklären. Oder ich muss Romane unter meinen Posts schreiben. Und das war auch nicht mein Ding. Und dann habe ich tatsächlich auch erst so vor 1,5 Jahren von diesem Strick-Podcast auf YouTube mitbekommen. Also das ist völlig an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Das überhaupt nicht gekannt. Ich kannte auch keine YouTuber da in dem Bereich. Und habe das dann so mitbekommen, weil das, glaube ich, jetzt auch immer mehr im Kommen ist. Also jedenfalls scheint mir das so, dass immer mehr diese Strick-Podcasts auf YouTube entstehen. Und habe dann gedacht, ach, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, um nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Und so kam diese Idee. Und dann habe ich darüber so ungefähr 10 Monate nachgedacht, ob ich das wirklich machen möchte, mich da vor die Kamera zu setzen. Weil es mir so mit dem Fotografieren, das war so das eine, aber jetzt wirklich dann auch noch vor der Kamera zu sitzen und zu reden, war wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann habe ich aber so für mich gedacht, ich mache das jetzt einfach, ich springe da jetzt auch einfach mal wieder ins kalte Wasser und ich kann es ja auch wieder lassen. Also wenn ich merke, ich fühle mich damit nicht wohl oder, dann lasse ich es halt wieder. Und dann habe ich damit angefangen, ja jetzt vor 10 Monaten genau, und das ist eigentlich ganz schön. Also mir war halt schon wichtig bei dem ganzen YouTube, dass es einen Mehrwert bietet. Also ich will jetzt nicht da einfach nur sitzen und reden und habe das Gefühl, es weiß ich nicht, hat gar keinen Mehrwert. Und so das Feedback, das ich so bekomme, ist eigentlich ganz, ganz schön und positiv. Und ich hatte mir auch gesagt, ich mache das ein Jahr, dann ziehe ich so einen Schlussstrich, oder dann ziehe ich mal so ein Fazit drunter quasi und entscheide, ob ich es weitermache. Das war so der Plan. Ja, und jetzt ist das Jahr fast rum und mal gucken. Genau, aber bis jetzt finde ich es eigentlich ganz nett, weil man nochmal so in einen anderen Austausch eigentlich kommt und einfach manche Dinge nochmal ein bisschen detailliert zeigen kann. Und es ist hauptsächlich natürlich auch ein Strick-Podcast, muss man schon sagen. Es geht hauptsächlich um Strick, aber hier und da auch immer mal um was anderes, was ich so gerne mache. Und das ist ganz schön, dass so auch diese Buchrezension mache ich halt total gerne. Und ja, da haben sich einfach nochmal so ein paar neue Türen geöffnet und es macht einfach Spaß. Und ja, also so kam das mit YouTube, ja.
Genau. Nee, mir persönlich gefällt diese Mischung auch gut. Also so diese Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche, ein bisschen Garten, ja. Bücher. Natürlich hauptsächlich dreht es sich um Wolle und ums Stricken, aber genau. Am Ende ist ja dann doch alles schön. Kannst du mal erzählen, du hast es vorhin, hast du ja schon gesagt, nach der Wickeljacke musst du dich jetzt gerade ein bisschen erholen, woran du designtechnisch gerade arbeitest? Du zeigst ja gerade Tücher. Ja, da bist du ja dran. Also genau, vielleicht erzählst du noch mal kurz, woran du aktuell gerade arbeitest.
Also ich habe immer so eine Liste, wo ich quasi Ideen drauf notiere, wenn mir irgendwas einfällt oder ich denke, das könnte ich vielleicht machen. Und gerade ist es so, dass ich das Tuch Akina am Teststrick habe, genau. Das kommt jetzt Ende November raus. Und für mich eigentlich gesagt habe, weil es ja jetzt so langsam Richtung Weihnachten geht und auch einfach erfahrungsgemäß wir jetzt immer am häufigsten krank sind, das fließt da auch so ein bisschen rein. Ich kann mir jetzt nichts Großes irgendwie, so habe ich mir gedacht, machen, weil da komme ich wieder an diesen Punkt, dass es mir einfach wichtig ist, dass das nicht in Stress ausartet. Und deswegen hatte ich mir eigentlich auch so vorgenommen, ich mache jetzt nur Accessoires nach der Wickeljacke erstmal. Also ich meine, der Poncho kam dann halt noch, aber der war jetzt auch nicht hochkomplex, muss man auch dazu sagen. Das hat sich hat ganz gut noch gepasst. Und dann habe ich jetzt gesagt, ich mache jetzt mal ein Tuch und noch ein anderes kleines Accessoire soll jetzt noch kommen vor Weihnachten. Da zeige ich jetzt auch demnächst dann nochmal ein bisschen was Genaueres dazu. Und dann sowas Größeres erst danach wieder. Aber ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz genau. Also ich bin so ein Bauchmensch. Manchmal geht es dann ganz schnell, weil ich merke, oh ja, jetzt schlage ich es an, jetzt geht's los. Also oder jetzt ist das Garn da, das ich die ganze Zeit so gesucht habe. Aber ja, für dieses Jahr tatsächlich hatte ich mir jetzt vorgenommen, nur noch so Accessoires zu machen, damit es relativ entspannt ist, auch der Teststrick entspannter ist. Und falls hier wirklich wieder ein Kind nach dem anderen krank ist oder auch ich, dass alles so zu handeln ist. Und das ist ja das Schöne und das, der Riesenvorteil an der Selbstständigkeit, dass ich das so machen kann. Ne? Das ist natürlich auch ja, ein Riesenvorteil, warum ja auch so ein bisschen so dieser Gedanke, das so weiterzumachen, halt natürlich ganz groß ist. Weil ich halt diese Möglichkeit habe, das so ein bisschen auch selber zu steuern. Wie viel und ja, wie groß, welchen Umfang ich da aktuell dann dem Ganzen gebe. Ja.
Gibt es denn was, was du jetzt noch mit Blick auf Weihnachten stricken möchtest? Also jetzt nicht unbedingt ein eigenes Design, sondern hast du da irgendwie, bist du auch
so Geschenke?
Ja, Geschenke oder machst du so Dekosachen, also irgendwelche kleinen, was weiß ich, Pilze häkeln oder Tannenbäumchen oder so?
Ja, will ich immer machen, jedes Jahr im Herbst. Immer. Ja, genau, okay. Speichere ich mir auch immer alles ab, die ganzen Bilder und so. Mache ich nie tatsächlich, aber habe ich immer geplant. Ich häkel gerade eine ganz große Granny Square Decke und die möchte ich unbedingt bis Dezember fertig haben. Das ist so. Aber jetzt wirklich thematisch zum Weihnachten irgendwie jetzt so eine, irgendwas für den Weihnachtsbaum oder so, voll schön, aber ich glaube, wird nicht passieren. Also schaffe ich nicht. Kommt, glaube ich, kriege ich nicht unter. Aber ich nehme es mir jedes Jahr vor. Auch, dass ich immer so kleine Kürbisse mal mache und so, weil ich das auch immer so total schön finde. Mache ich aber nie.
Nee, habe ich bisher auch noch nicht. Aber habe ich auch abgespeichert, mal die Kürbisse.
Ja.
Habe ich auch noch nicht geschafft. Meine Mama und ich, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir nächstes Jahr im Sommer in die Urlaube jeweils was Weihnachtliches mitnehmen. Für so Dekosachen. Ja. Weil, genau, also jetzt habe ich Overload. Ich möchte alles machen.
Ja.
Wir haben aber halt auch einfach schon Mitte November.
Genau.
Und wie du sagst, also bei mir hört man es ja auch so ein bisschen, so die Krankheitswelle geht los und geht rum. Mhm. Und dann wird man sowieso irgendwie früher oder später ausgebremst. Von daher muss man da auch immer ein bisschen aufpassen, dass man sich einfach nicht zu viel vornimmt und am Ende ist man enttäuscht, wenn man es nicht geschafft hat.
Genau.
Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Von daher verstehe ich dich da sehr gut.
Ja.
Ach, wie schön. Jetzt haben wir fast schon eine Stunde geredet und es war eine, finde ich, ähnlich wohlige Atmosphäre, wie du sie auch eben auf deinem Instagram-Feed transportierst oder in deinen YouTube-Videos. Da werde ich auch alle Links in die Shownotes packen, dass die Hörerinnen und Hörer sich das natürlich dann noch hinterher anschauen können.
Ja.
Und ansonsten.
Ich fand es auch sehr
schön. Freue ich
mich. Auch wenn ich maximal aufgeregt war, sorry.
Nein, ach Quatsch.
Doch, unbedingt. Also doch, ich war auf jeden Fall aufgeregt, weil ich das ja auch so noch nie gemacht habe und es ist ja auch nochmal was anderes. Und dann auch noch so eben. So ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte, dass ich das damals so gehört habe, um da beim Zu-Bett-Gehen und noch so dachte, und weißt du, welche Folge ich gehört habe? Die mit Rosa P.
Ja.
Und ich fand das total spannend, weil sie ja auch da so erzählt in der Folge, wie sie gestartet ist und wie sie immer morgens früher, glaube ich, aufgestanden ist, bevor alle Kinder dann aufgestanden sind und noch gestrickt hat und so. Und das fand ich so, so schön, als ich das gehört habe, weil ich mich da in so einer ähnlichen Phase gerade so befunden habe und ja, und das alles so rückblickend betrachtet, dann jetzt der Podcast mit euch hier, das war irgendwie so schön. Das war, da war ich dann aber auch gleichzeitig so aufgeregt.
Ja. Ich bin aber auch immer aufgeregt, wenn ich eine Aufnahme habe mit externen Gästen.
Mhm.
Also, weil, ne, wenn ich eine Aufnahme mit Marisa mache oder mit Luisa, hatte ich ja jetzt auch schon zwei. Natürlich bereite ich mich vor, aber es sind meine Kolleginnen und gut, Marisa ist natürlich meine Chefin, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, als wenn man natürlich einen externen Gast hat. Und deswegen fuchst mich das dann immer besonders, wenn dann die Aufnahme nicht funktioniert, weil irgendwie der Ton nicht hinhaut, dann denke ich immer, oh Gott, furchtbar so. Ne? Aber also ne, wie wirkt das jetzt einfach, aber ich glaube, wir beide haben es jetzt einfach mit Humor genommen, was will man auch machen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit für uns genommen hast und uns einen Einblick gegeben hast. in deine Arbeit und in dein Leben. Und ja, werde die Folge schneiden und mache, denke ich, auch einen Text für den Blog daraus. Ja, und freue mich einfach auf das, was als nächstes so von dir kommt.
Ja, danke.
Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr gesund bleibt.
Und, ja, ich euch auch.
Dankeschön. Und wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Herbst noch und dann eine schöne Vorweihnachtszeit. Und hoffe sehr, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr dann in echt wiedersehen auf der H&H.
Ganz bestimmt. Also ich werde auf jeden Fall da sein.
Ja, wir auch. Wunderbar.
Schön, na dann.
Ja,
dann sehen wir uns.
Ich habe schon gebucht. Und
bei mir auch.
Perfekt, wunderbar. Dann danke dir und noch einen schönen Tag.
Ja, danke. Danke fürs Gespräch. Mach's gut.
Tschüss. Na, stöbert ihr jetzt auch schon durch die Stricksets, die wir für Sharons Designs angelegt haben? Ich kann das sehr nachvollziehen. Die Weitling-Weste für meinen Sohn zum Beispiel ist nach diesem gemütlichen Gespräch wieder ganz nach oben auf die Strickliste gewandert. Wenn ihr gerade das Handy in der Hand habt, könnt ihr vielleicht noch unseren Podcast abonnieren und uns gerne auch eine gute Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Für mich geht es jetzt weiter mit schönen Inhalten für Maschenfein. Euch wünsche ich noch eine gute Woche und ganz viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!